Wir stecken in Josua 8. Wir hatten in Kapitel 6 die großartige Eroberung von Jericho besprochen. Aber auf diesen Erfolg kam die Selbstüberschätzung. Und damit die Niederlage bei Ai. Gott hat allerdings eine Wende bewirkt und nach dieser Niederlage, nachdem die Sache, die Hindernisse geordnet waren, kam es in Kapitel 8 zu einem Sieg. Und wir haben gesehen, dass die ganze Kriegsstrategie sogar gerade deshalb so erfolgreich war, weil vorher eine Niederlage gewesen war. Also Gott hat gerade die Niederlage benutzt, um dann in Kapitel 8 den überwältigenden Sieg über Ai zu schenken. Das ist Gnade. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 8, Vers 30. Bruno, kannst du mal vorlesen? Wir haben gesehen, das Volk Israel ist von dem Gebiet vom heutigen Jordanien hergekommen, über den Jordan. Die erste Station war Jericho, die tiefste Stadt der Welt. Dann stellte sich die Frage, wie geht jetzt der Kampf weiter? Das ganze Land Kanaan war vor ihnen. Sie hätten ja nach Westen gehen können bis ans Mittelmeer und dann dort, sagen wir mal, den Landstreifen am Mittelmeer aufwärts erobern können. Nein, sie gingen aber ins judäische Bergland hinauf, nach Norden. Es ist ja so, wenn man sich das Land Israel ein bisschen plastisch vorstellt, von Norden bis Süden wird das Land durchzogen von einer Bergkette. In der Bibel werden diese Berge genannt die Berge Israels. So 14 Mal im Buch Ezekiel. Das Volk Israel war nicht ein überaus gut bewaffnetes Volk. Es war ja ein Sklavenvolk, das 40 Jahre in der Wüste herumgereist war. Also, sie hatten zum Beispiel keine eisernen Wagen und eine Kavallerie wie die Kanaaniter. Aber gerade die Wagen und die eisernen Wagen, die sind nicht gerade sehr geländefähig. Und darum haben wir begonnen mit dem Gebirgsgebiet. Darum ging man zuerst nach Ai. Und wie wir sehen werden, dann auf dieser Bergkette weiter nach Norden. Damit man sich das ein bisschen gut vorstellen kann, Kapitel 9 und 10 behandeln die Eroberung Südkanaans. Und weiter haben wir dann in Kapitel 11 die Eroberung Nordkanaans. Und Kapitel 12 schließt mit einer Königsliste all der eroberten Stadtkönigreiche. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende des ersten Teils von dem Buch Josua. Also, aber jetzt, bevor es geht um Gibeon, gehen wir zu dieser wichtigen Station mit dem Altar auf Ebal und der Verkündigung von Fluch und Segen auf Ebal und Gerizim. Welche Stadt liegt zwischen diesen beiden Bergen heute? Nablus. Und das war biblisch Sichem, ja. Also eine der wichtigsten und größten Palästinenserstädte heute. Ausgerechnet dort musste Josua Segen und Fluch verkündigen lassen. Wenn man sich so plastisch Nablus, Sichem zwischen diesen Bergen vorstellt, dann ist ein Berg höher und der andere niedriger. Welcher ist größer? Gerizim oder Ebal? Gerizim ist höher. Ja, könnte man denken. Und es gibt eine Logik dafür. Es ist genau umgekehrt. Der Ebal ist der höhere, der Gerizim ist der niedrige. Aber welcher sollte der Berg des Segens sein? Gerizim, der niedrigere Berg, ist der Berg des Segens. Ebal ist der höhere, der Berg des Fluches. Das entspricht genau 5. Mose 28. In 5. Mose 28 wird Segen und Fluch für Israel verkündigt. Nämlich in den ersten 14 Versen der Segen. 5. Mose 28, 1 bis 14, der Segen. Aber 15 bis und mit 68 ist der Fluch. Also das Größenverhältnis ist ganz genau so, wie das mit diesen beiden Bergen ist. Und schauen wir, dass der Befehl für dieses, für die Verkündigung von Segen und Fluch wird gegeben gerade vor 5. Mose 28, nämlich in Kapitel 27. Kann jemand mal ein paar Verse lesen? Vielleicht Bruno nochmals. 5. Mose 27, Abvers 1. Dann noch bis Vers 14, bitte. Jawohl. Also, da sehen wir jetzt deutlich diese Ankündigung und wie Josua das ganz genau einhält. Das hat also einen tiefen Sinn, dass der Fluch ausführlicher ist, dass der Berg des Fluches höher ist, zeigt, kein Mensch kann Gottes Gesetz einhalten und so zum Segen Gottes kommen. Also wer sich unter das Gesetz stellt, der kommt automatisch unter den Fluch. Also wer denkt, er könne durch das Einhalten der 10 Gebote und der weiteren Gebote irgendwie Gottes Wohlgefallen erreichen, durch Leistung, keine Chance. Das führt immerhin zum Fluch. Und das Neue Testament zeigt uns, dass eben das Gesetz gerade aus dem Grund gegeben wurde, um durch Israel eine Illustration zu geben für alle Völker der Welt. Der Mensch kann aufgrund von Leistung, kann er vor Gott nicht bestehen. Und wenn er es versucht, dann bringt er Gottes Fluch über sich selbst. Also das Wort war eigentlich schon symbolisch mit diesen beiden Bergen dort gezeigt worden. Aber es kommt dazu, im Fluch in 5. Mose 28 werden drei Landverluste angekündigt. Und das hat Israel alles erlebt. Der erste Landverlust war 720 vor Christus, als das Nordreich Israel nach Assyrien deportiert wurde. Dann der zweite Landverlust war 586 vor Christus, als das Südreich Juda nach Babylon gebracht wurde. Und dann gibt es noch einen dritten, Zerstreuung unter alle Völker. Und das hat sich erfüllt, nachdem Jerusalem im Jahr 70 durch die Römer zerstört worden war. Aber mehr Landverluste gibt es nicht im Gesetz. Diese drei, mehr nicht mehr. Das ist sehr wichtig, denn es gibt ja Leute, die sagen, ja, das mit Israel, das könnt ihr alles vergessen. Die Juden, die heute zurückgekehrt sind ins Land, das ist nicht etwa die Erfüllung von Prophetie, sondern das ist alles, das ist Zionismus und das ist ihr eigenes Werk und so weiter. Und wer weiß, die werden vielleicht wieder mal aus dem Land vertrieben werden. Nein, können wir sagen, drei Landverluste waren nach dem Gesetz vorausgesagt. Alle sind in Erfüllung gegangen, mehr bleibt nicht. Aber der Fluch ist völlig über sie gekommen. Und es hat gezeigt der ganzen Welt, aufgrund von Leistung hat man keine Chance. Und es ist doch eigentlich traurig. Der dritte Landverlust ab dem Jahr 70 hat fast 2000 Jahre angedauert. Das jüdische Volk ist in alle Welt zerstreut worden. Aber was hat diese 2000 Jahre sonst charakterisiert? Es ist die Zeit der Christenheit, des Christentums. Und es ist die Zeit, wo hauptsächlich geprägt worden ist durch den Katholizismus, der gelehrt hat, der Mensch kann aufgrund von eigener Leistung, kann er sich das Heil verschaffen. Dabei war doch gerade in der gleichen Zeit das so anschaulich in aller Welt zu sehen, dass über das jüdische Volk ein Fluch gekommen ist. Also diese Lüge hat man dennoch verbreitet, obwohl sie dauernd Lügen gestraft worden ist durch die Erfüllung dieser Flüche vom Berg Ebal. Aber wunderbar, es gab nicht zwei Altäre, sondern ein Altar musste da noch errichtet werden. Auf welchem Berg? Ja, ich höre es so halbe. Ebal, auf dem Berg des Fluches, dort sollte auch ein Altar stehen. Und das ist doch eindrücklich. Der Altar, wir haben gelesen in Josua 8, dort wurden Opfer geschlachtet, unschuldige Tiere. Also ein unschuldiger Stellvertreter musste sterben. Und das zeigt uns genau das Evangelium, in dem zentral steht der Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Der ist für welche Leute? Für die Leute, die gemerkt haben, dass sie aufgrund eigener Leistung nur unter Gottes Fluch kommen. Genau für die ist das. Wir haben gelesen, wie betont wird, dass der Altar aus Steinen, aus ganzen Steinen hergestellt werden sollte, über die man kein Eisen geschwungen hatte. Josua 8, Vers 31. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass die nicht mit Eisen beschlagen werden durften. Wie? Ja, gut. Wie soll man das erklären? Also die Steine selbst durften nicht mit Eisen. Sie machen die Verbindung zu Krieg. Wie?
Ich habe gedacht, weil Eisen vielleicht Krieg bedeutet.
Ja, da kommen Sie ja doch auf die Spur. Eisen spielt ja gerade in Kriegen eine große Rolle. Genau. Und durch Eisen, eben durch Schwerter und Messer und Speere und Bomben, sind Millionen und Abermillionen Menschen getötet worden. Aber der Altar ist ja ein Hinweis auf Golgatha, auf den Ort, der Leben bringt aus dem Tod. Und der sollte nicht mit dem Symbol hergestellt werden, was so vielen Menschen den Tod gebracht hat. Genau. Also, darum kein Eisenwerkzeug. Der Altar, der Schlachtplatz, das heißt eigentlich auf Hebräisch Altar wörtlich, Schlachtplatz, Mizbeach, der Ort, wo man schlachtet, weist hin auf Golgatha. Und dieser Ort ist der Ort, wo Gott fluchbeladenen Menschen Leben gibt. Wir lesen dazu etwas aus Galater 3. Bruno, lies uns Verse 10 bis 14. Jetzt dieses Zitat, verflucht ist jeder, der nicht bleibt, das ist ein Zitat, das ausgerechnet aus 5. Mose 27. Das war also einer dieser Flüche vom Berg Ebal. Also wer sich unter Gesetz stellt, kommt automatisch unter den Fluch. Und zwar einfach darum, weil ja niemand in allem bleiben kann, was da steht. Weiter. Jetzt zitiert Paulus aus dem Propheten Habakuk und zeigt, seht ihr, schon alttestamentlich wird deutlich gemacht, dass der Gerechte nur aus Glauben leben kann und nicht aus Werken. Weiter. Also das Gesetz war nicht eine wesentliche Glaubensangelegenheit, sondern es geht um das Tun. Darum im Judentum wird dauernd gesprochen nicht über Emuna, über Glaube, sondern es wird immer über die Mitzvot gesprochen, die Gebote. Es geht immer darum, was muss der Mensch tun? Was hat Gott ihm aufgetragen zu tun? Also das Gesetz ist durch die Mitzvot, durch die Gebote, wo man etwas tun muss, geprägt. Und so ist es aus 3. Mose 18, Vers 5 zu sehen, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Gott verspricht ewiges Leben, wer das Gesetz einhält. Aber niemand hat es einhalten können. Und selbst die frömmsten Pharisäer sind alle gestorben. Sonst gäbe es ja 2000 Jahre alte Leute heute. Jetzt Vers 13. Nun zitiert Paulus nochmals aus 5. Mose, und zwar 21, Vers 23. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Also im gleichen Buch, 5. Mose 27, wo es heißt, verflucht ist jeder, der am Holze ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Gesetz geschrieben steht, in dem gleichen Buch steht auch, wo der Ausweg ist. Und das weist uns wieder hin auf den Altar. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Sehen wir, das ist genau die Entsprechung auf dem Berg Ebal, da wurde der Fluch verkündigt, aber genau dort wurde der Altar gebaut. In 5. Mose 27 wurde der Fluch des Gesetzes verkündigt, aber im gleichen Buch, Kapitel 21, schon der Hinweis auf Golgatha. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und so hat Christus freikaufen können alle Menschen, die unter dem Fluch des Gesetzes waren, und dieses Werk in Anspruch nehmen, auf dass der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme. Also, Hinweis auf Golgatha. Interessant ist Folgendes: In der sogenannten Tempelrolle, die man in Qumran gefunden hat, in Höhle 11, da findet man einen Kommentar über dieses Gesetz, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, und es wird dort so erklärt, dass sich das bezieht auf Kreuzigung. Das wird also in Qumran so erklärt, Kreuzigung, und zwar in 5. Mose 21 geht es, wenn ein Mensch eine todeswürdige Sünde begangen hat. Und die Tempelrolle erklärt das insbesondere auf Landesverrat. Und jetzt versteht man auch besser, warum der Hohepriester Kaiaphas den Herrn Jesus zum Kreuzestod verurteilt hatte. Das war die Überlegung. Er hat Landesverrat begangen, denn er hat gesagt, ich bin ein König. Und damit hat er sich gegen die Römer, unsere Herren, Oberherren, erhoben, und darum muss er sterben. Das war ja der Trick, wie sie Pilatus überzeugen wollten, dass er getötet werden sollte. Er hat gesagt, er ist ein König. Aber Pilatus merkte dann, ja, aber das ist kein Rebell, denn er hat mir ja selber gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Aber die führenden Juden haben gesagt, wenn du des Kaisers Freund sein willst, dann, und das hat ihm dann Beine gemacht. Und so hat er gewissermaßen gestützt auf die Lex Juliana, das julianische Gesetz, das besagt, wenn jemand sich als König erklärt und eine Rebellion macht, muss er nach römischem Gesetz sterben. Darauf hat er sich abgestützt. Nur die Rebellion, die ist noch ausgeblieben. Ja? Aber das zeigt uns so auf dem Hintergrund der Zeit, wie man also damals diese Stelle 5. Mose 21 ganz klar mit Kreuzigung in Verbindung gebracht hat. Und sogar angeblich hat man da einen Grund gefunden, den Herrn Jesus zu kreuzigen. Aber dadurch ist der Segen Abrahams zu den Nationen gekommen. Und das ist ja interessant, dass hier gesagt wird, der Segen Abrahams. Das Gesetz hat nur Fluch gebracht, aber Gott hatte Abraham verheißen, Segen für Israel und Segen für die Völker. Und das haben wir ja schon früher gesehen, wir haben das ein bisschen ausführlicher behandelt, haben gesehen, dass der Bund mit Abraham war ja nur einseitig. Mögen sich alle noch erinnern daran. Wir haben doch den Bund gesehen, wie Abraham ihn schließen musste mit diesen Opfertieren, die er entzweischneiden musste, eine Bundesstraße. Er selber musste nicht durch die Bundesstraße gehen, sondern schlief. Nur Gott ging hindurch und damit war der Bund einseitig besiegelt. Gott wollte alle Verantwortung übernehmen. Und so kann Gott aufgrund des Abrahamsbundes immer noch Segen geben. Für Israel, aber auch für die Völker. Für all die, die unter dem Fluch sind. Und das Bemerkenswerte ist, welche Rolle hat Sichem im Abrahamsbund gespielt? Mag man sich noch daran erinnern? Was hat Abraham in Sichem gemacht? Ja, 1. Mose 12. Und das war nämlich die erste Phase des Abraham-Bundes im Land Israel. 1. Mose 12, Vers 7. Vers 6. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort des Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Lande. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also am gleichen Ort dort gab es auch den Altar von Abraham. Dass Gott aufgrund von reiner Gnade dennoch segnen kann. Also wir sehen, dieses Ereignis da, es scheint so angehängt zu sein in Josua 8, das ist ganz zentral. Es zeigt uns, wie der Mensch vor Gott bestehen kann und Segen bekommen kann. Auf der anderen Seite zeigt diese Geschichte gerade, dass Israel das Land verlieren wird. Denn der Berg des Fluches ist höher. So sehen wir im Buch Josua, wie Israel damals das Land eroberte. Aber es ist eigentlich schon da im Ansatz deutlich, Israel wird das Land verlieren. Was auch geschehen ist. Gut, bis dahin noch eine Frage.
Ja.
Gerne.
Du sagst, drei Stellen gibt es, die darauf hinweisen, dass Israel dreimal das Land verliert. Kannst du uns die angeben?
Jawohl. Also 5. Mose 28. Vers 25, das bezieht sich auf die Wegführung nach Assyrien. Wirst umhergetrieben werden in allen Königreichen der Erde. Weiter, Vers 36, der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter. Das ist die Wegführung nach Babylon. Und Vers 64, und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Das ist die Zerstreuung weltweit ab dem Jahr 70. Das sind diese drei.
Danke.
Übrigens, es gibt ja auch bibeltreue Christen, die sagen, eben die Rückkehr Israels, wie sie in den Propheten angekündigt waren, das hat sich erfüllt, als die Juden aus Babylon zurückgekehrt sind. Aber das heute, das hat alles mit biblischem und mit Heilsgeschichte gar nichts zu tun, was heute geschieht. Wie kann man das ganz eindeutig widerlegen? Ja gut, hauptsächlich Juda und Benjamin, aber man muss doch sagen, dass es aus allen 12 Stämmen auch Leute gab. Denn in der Zeit der Könige, da gab es immer Überläufer aus den 10 Stämmen zum Südreich. Und letztlich sieht man, dass zur Zeit des Herrn Jesus hauptsächlich aus den 2,5 Stämmen, also aus den 2 Stämmen Juda und Benjamin und Levi, da waren, aber auch aus den anderen. Zum Beispiel die Prophetin Anna in Lukas 2, die stammt ja aus dem Stamm Aser. Und der Apostel Paulus sagt selber in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht im Tempel. Und Jakobus schreibt seinen Brief an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also da könnte man noch ein Gegenargument finden. Aber noch stärker, noch stärker.
Das Land hat nicht Öl gegeben, so wie in den letzten 2000 Jahren.
Gut, aber da würden Sie sagen, ja gut, aber während diesen paar Jahrzehnten ist das Land auch verödet geworden und Gott hat den Segen entzogen, was man im Haggai ja auch liest. Gott sagt, ich habe den Segen entzogen, das Land Wüste gelegt. Noch stärker.
Also Gott hatte gesagt, nach Babylon sollt ihr vertrieben werden, von Babylon kamen sie zurück.
Ja.
Und er hatte gesagt, ihr werdet in alle Länder vertrieben werden und da kommen sie jetzt zurück.
Das ist schon mal ein gutes Argument. In alle Länder. Und ich werde euch aus allen Ländern zurückführen. Ja?
Du hattest drei Stellen, weil wenn das jetzt nicht zu viel Mühe macht und nicht zu weit ablenkt.
Ja. Nein, nicht so. Das ist wahrscheinlich ein Missverständnis. Nicht, ja. Aber ich will hinweisen auf Amos, die letzten 2 Verse. Ganz schlagend. Peter, willst du mal? Amos 9, 14 und 15.
Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel.
Warte noch, es haben noch nicht alle gefunden. Kleine Propheten ist immer ein Problem. Also Hosea, Joel, Amos, Obadja.
Und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen, und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken, und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott.
Ja, merkt man. Merkt man, worauf es ankommt hier.
Die aus Babel zurückgekommen waren, sind ja wieder in Gefangenschaft.
Ja, natürlich. Also hier, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden. Das ist ja gerade die aus Babylon gekommen sind, die haben dann die allergrößte Zerstreuung nachher erlebt, ab dem Jahr 70. Aber der Prophet sagt, wenn Gott einmal das Schicksal seines Volkes Israel wenden wird und sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen werden, dann sollen sie nicht mehr aus dem Land gerissen werden. Also das zeigt eben gerade, wie der Fluch des Gesetzes begrenzt ist auf 3 Landverluste und dann aufgrund des Abraham-Bundes, aufgrund reiner Gnade, der Altar auf Ebal, wird Gott sein Volk zurückführen und es wird dann nicht mehr herausgerissen werden. Das ist wirklich absolut schlagend, meine ich, diese Schlussverse von Amos. Muss man sich gut merken, als Munition. Ja, noch andere Fragen? Ja, sonst würde ich sagen, machen wir jetzt Pause. Eine Viertelstunde oder was haben wir? 20 Minuten. Wir fahren weiter mit den Gibeonitern. Ganz am Anfang bei der Einführung zu Josua habe ich ja wiederholt betont, dass das Buch Josua das Buch des Sieges ist, während das darauf folgende Buch, das Buch der Richter, das Buch des Niedergangs und der Niederlage ist. Aber so schwarz-weiß ist es auch nicht, denn wir finden auch in Josua etwas von Niederlage und wir finden im Buch der Richter viele gewaltige Siege, wo Gott in seiner Gnade sein Volk wieder aufstehen ließ. Aber der Akzent ist darum in Josua der, wenn Israel Gott gehorsam ist, auf sein Wort hört, dann hat es Sieg. Und diese Niederlagen bei Ai, was wir letztes Mal gesehen haben, und dann die Niederlage jetzt bei Gibeon, die zeigen uns eben, wenn wir nicht ständig in wirklicher Verbindung mit dem Herrn leben, dann haben wir keine Chance gegen den Feind. Dann sind wir geliefert. Und der Feind hat, der altböse Feind, so wie Luther ihn genannt hat, ist so listig. Wir sehen, es ist ganz anders gegangen in Ai. Jetzt kommt er wieder auf eine ganz neue Methode mit den Gibeonitern. Sie handeln mit List. Wir finden also Satan hauptsächlich im Buch Josua, wie er mit Gewalt gegen Gottes Volk kämpfen will. Wir können sagen, er kommt so als der brüllende Löwe. Das ist eine Erscheinungsweise. Aber er kann auch kommen wie eine Schlange. Und so haben wir das hier, Josua 9, Vers 4. Handelten auch ihrerseits mit List. Auch die Gibeoniter handelten mit List. Um das ein bisschen abzustützen, neutestamentlich, wo wird der Teufel als der brüllende Löwe bezeichnet? Ja, ja. Jawohl, wo steht das? 1. Petrus 5. Bruno, liest du uns Verse 8 und 9? Übrigens, wie ein brüllender Löwe, der Ausdruck hier, ist eigentlich ein Zitat aus Psalm 22, wo der Herr Jesus am Kreuz ist und das erfahren hat. Also, das ist eine Angriffsform. Wo finden wir im Neuen Testament Satan als Schlange?
Offenbarung.
Schlagen wir auch auf. Also im ersten Buch der Bibel, da kam er als Schlange. Die Schlange war dort das erste Medium in der Geschichte des Okkultismus, kann man sagen. Und im letzten Buch der Bibel wird daran erinnert, indem Satan auch hier wieder Schlange genannt wird. Kapitel 12, Vers 9, liest du, Harry? Geworfen wurde er auf die Erde. Es geht nicht um den Zusammenhang, sondern es geht jetzt um die Bezeichnungen für Satan. Eben hier die alte Schlange, also der altlistige Feind. Wo finden wir noch eine Anspielung darauf, auf seine List wie eine Schlange? Ja, dort ist aber positiv für die Jünger. Die sollen auch intelligent sein und schlau wie Schlangen.
2. Korinther 11, Vers
14. Ja, das wollte ich. 2. Korinther 11, sehr gut. Lesen wir mal zuerst Vers 3. Ja, ja.
Ich fürchte aber, dass etwa, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus.
Jawohl. Also die Korinther waren in Gefahr, genau auf die gleiche Art wie Eva verführt zu werden. Und zwar mit Schlangenlist. Manuela hat hingewiesen auf Vers 14. Lesen wir noch Vers 13 dazu.
Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird.
Jawohl. Also Schlange, Vers 3, dann Engel des Lichts, Vers 14. Steht alles auf der gleichen Linie.
Offenbarung 20, Vers 10.
Ja, auch dort nochmals.
Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen.
Du meinst wegen dem Verführen, oder?
Ja.
Ja, ja. Jetzt noch zu 2. Korinther 11. Es ist sehr interessant, wenn wir doch Vers 4 dazu lesen, zu diesem Verführen, wie die Schlange Eva verführte. Lies nur noch Vers 4.
2. Korinther 11, Vers 4.
Ja.
Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, oder
Ja, ganz, ganz interessante drei Dinge, die eben die List Satans gegenüber den Christen zeigt. Er bringt einen anderen Jesus, er bringt einen anderen Geist und ein anderes Evangelium. Damit deckt man alle Arten der Irrlehren durch die ganzen 2000 Jahre Kirchengeschichte ab. Es ging immer um diese drei Dinge. Ein anderer Jesus. Übrigens, in den ersten 500 Jahren der Kirchengeschichte, das ist ja bekannt, dass der große Angriff Satans wie ein brüllender Löwe, das waren die Christenverfolgungen unter den römischen Kaisern. Angefangen mit Nero, Domitian, Trajan, Hadrian und so weiter, bis Diokletian, 312 war dann fertig. Schreckliche und unzählige Christen sind ermordet worden in dieser Zeit. Aber in der gleichen Zeit kamen auch Wellen von Irrlehren in Bezug auf die Person des Herrn Jesus. In allen Variationen. Und das gleichzeitig. Also der Angriff war ein Frontalangriff auf das Christentum, als brüllender Löwe und gleichzeitig mit List. Das ist das Prinzip von Gibeon. Und zwar, die Gnostiker sagten, Jesus hat nicht einen wirklichen menschlichen Körper angenommen, nur einen Scheinleib. Dann andere sagten, Jesus war ein Mensch, aber eigentlich ein gotttragender Mensch. Leugnen seine Gottheit. Das waren die Nestorianer. Dann die Sabellianer, die sagten, es gibt gar keine Dreieinigkeit, sondern Gott hat gewissermaßen drei Gesichter. Ist nur eine Person, aber mal erscheint er als Vater, mal als Sohn, mal als Geist. Und. Jetzt habe ich nur ein paar Beispiele gebracht. Eine Fülle. Man würde sagen, das ist alles Haarspalterei. Aber die haben genau das Herz des Evangeliums damit getroffen. Einen anderen Jesus. Dann einen anderen Geist. Das hat begonnen schon im 2. Jahrhundert mit dem Montanismus. Der Montanismus geht zurück auf einen Montanus, der sagte, die Offenbarungen Gottes, die sind mit dem Neuen Testament nicht abgeschlossen. Sondern es geht weiter. Der Geist spricht auch heute noch durch mich. Und es war übrigens mit Zungenreden begleitet und dann sagten sie, in Kürze wird das neue Jerusalem herniederkommen und so weiter. War eine ekstatische Bewegung und hat viele, viele mitgerissen. Und zwar aus dem Grund, weil sie moralisch sittenstreng waren. Und das hat dann manche in diese Bewegung hineingezogen. Auch wenn sie gedacht haben, ja, das ist vielleicht nicht alles so lupenrein, haben sie sich so verführen lassen. Also das mit dem anderen Geist, das geht kirchengeschichtlich schon weit, weit zurück. Mit ekstatischen Erfahrungen. Und ein anderes Evangelium, das beginnt ja schon mit dem Galaterbrief. Das Evangelium wird gemischt, Gnade plus noch etwas dazu. Ein anderes Evangelium. Also, das sind diese Arten von Listen. Und dann eben Satan selber nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an, haben wir gelesen. Und Vers 15, darum nehmen eben auch seine Diener auch die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit an. Das heißt, Menschen, die Verführer sind, scheinen absolut sehr gerechte oder sehr fromme Menschen zu sein. Wie viele haben doch gesagt, Rudolf Bultmann, das war ein tief frommer Mensch. Ja? Und dabei hat er wirklich das Christentum versucht, vom Grund aus den Angeln zu heben. Ein schrecklicher Verführer, aber der galt als tief frommer Mensch. Und seine Bekehrung ist, hat man bezeichnet als eine Bekehrung um 360 Grad. Ja, das ist eben nicht biblische Bekehrung. Gut, also das gewissermaßen so als Hintergrund und als neutestamentliche Aktualisierung zu der Gefahr der List durch die Gibeoniter in Josua 9. Oder sind bis dahin noch gewisse Fragen oder Ergänzungen? Ja?
Ich muss eine provozierende Frage stellen.
Ja, das ist auch gut.
Warum ist das eine Niederlage? Es ist doch eine hier mit den Gibeonitern. Wieso bezeichnen Sie das als Niederlage?
Gut, die Niederlage insofern, weil Gott hatte den Auftrag gegeben, die Kanaaniter zu vernichten. Und die haben es geschafft, durch Betrug Israel dazu zu bringen, dass sie sie gar nicht mehr vernichten konnten. Also insofern war das eine Niederlage, weil sie damit Gottes Auftrag nicht mehr erfüllen konnten.
Wobei ich aber denke, von heutiger Sicht aus gesehen, jeder ist doch froh, wenn er eine Chance hat, jemand anders Gottes Wort oder ihn aufzunehmen in die Gemeinschaft, in der Hoffnung, dass er eine Umkehr hat. Und, also ich kann nicht so
gut, ja, natürlich muss man das so sehen mit den Kanaanitern. Abraham hat schon Jahrhunderte zuvor unter den Kanaanitern gelebt und die Hethiter bezeugen von ihm in 1. Mose 25, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Er war ein Zeugnis inmitten dieser Götzendiener. Die Kanaaniter waren geprägt durch ganz perverse Sexualität und Kinderopfer und Spiritismus. Und Gott sagte, wenn das Maß voll ist, dann werde ich sie richten. Aber zur Zeit von Abraham, in 1. Mose 15, sagt Gott, das Maß der Amoriter ist noch nicht voll. Also es war Gnadenzeit, aber mit dem Kommen Israels unter Josua war die Gnadenzeit abgelaufen. Also Israel musste Gottes Gericht indirekt ausführen über die Kanaaniter. Und das war das Problem. Aber wir sehen natürlich, dass wenn Menschen noch umkehrten, konnten sie gerettet werden, wie wir das bei Rahab und ihren Angehörigen sehr eindrücklich gesehen haben. Die Amoriter habe ich erwähnt. Die Gibeoniter, die haben sich ja verteilt auf vier Städte. Schau in Josua 9. Ja, die Kanaaniter waren ja aufgeteilt. Die Staatsform der Kanaaniter waren Stadtkönigreiche. Also es gab einen König in Jerusalem, es gab einen König in Hazor, es gab einen König da und da. Also kleine Stadtkönigreiche. Und die umliegenden Dörfer oder ein paar Städte im Verbund. Also die Gibeoniter, die finden wir in Kapitel 9, Vers 17. Ihre Städte waren Gibeon und Kephirah und Beeroth und Kirjat Jearim. Diese vier Städte. Nein, darüber wird nicht gesprochen. Also diese Gibeoniter waren für sich wieder eine Untergruppe der Kanaaniter. Es gab ganz, muss man sich also vorstellen, dass ganz viele Königreiche, die mit dem Sammelnamen Kanaaniter bezeichnet werden. Ja, gut, genau. Also die Kanaaniter selber sind wieder in einzelne Stämme, könnte man sagen, aufgeteilt, während die Gibeoniter wieder ein Teil sind der Heviter. Ja. Ja?
Es gibt auch eine Parallele zwischen den Gibeonitern und der Rahab, nämlich darin, dass die Rahab erkannte, dass der einzige wahre Gott ist, den es überhaupt gibt. Und sie wollte diesen Gott finden und anbeten. Und bei den Gibeoniter war es ähnlich.
Ja, das ist das Erstaunliche. Und zwar haben wir das ja in Vers 24, wo der Betrug aufgeflogen war. Geben Sie Antwort. Wer liest das?
Bei deinen Knechten für unser Leben, euretwegen, und taten diese Sache.
Jawohl. Also,
und wer sind euch noch?
Ja. Welche Stelle meinst du?
Das war 9. Nein, sie reden eben nirgend davon, dass sie Gott, dass es ihr Gott sein soll, dass sie ihn dienen wollen, die das Gebot machen.
Ja, und sie nennen ihn auch dein Gott,
ja.
Nicht wahr? Also die Beziehung ist schon nicht da, aber das Beeindruckende, was die Parallele ist zu Ruth, dass sie anerkennen die Macht, Majestät und Größe des ein wahren Gottes. Ja klar, in dem Sinn war es ja nur ein Schmeicheln, wenn sie da kommen, wir sind aus fernem Land gekommen, um des Namens des Herrn, deines Gottes willen, das war ja alles nicht wahr, das war reine Schmeichelei. Aber trotzdem war unter dieser Volksgruppe eine Furcht vor Gott da, und Gott in seiner Souveränität hat dadurch diesem Volk dennoch Segen gegeben. Sie werden verflucht, aber dieser Fluch ist eigentlich ein gewaltiger Segen, denn zu was wurden sie verflucht?
Tempeldienst.
Zum Tempeldienst. Ist ja unerhört. Verflucht, um dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist Gottes Gnade, und bestimmt eben, weil er diese Ehrfurcht vor Gott und den Gibeonitern gesehen hat. Aber das ist Gottes Souveränität. Die andere Sache ist, dass Israel auf diesen Betrug reingefallen ist. Und das ist ja das Schwerwiegende. Das ist ja die Niederlage. Und es wird uns genau gesagt, was der Grund war. Warum sind die reingefallen? Ja, Vers 14. Das ist der Schlüsselvers für das ganze Kapitel. Und die Männer nahmen von ihrer Zehrung, aber den Mund des Herrn befragten sie nicht. Also wiederum zeigt es diese Unabhängigkeit Gott gegenüber. Das haben wir gesehen schon bei Ai. Die Kundschafter sagen, das ist kein Problem. Ein paar wenig Leute muss man darauf schicken und die Stadt ist erobert. Aber nichts, dass sie irgendwie Gott gefragt hätten, wie, was, wer, wann. Sie haben in eigener Selbstsicherheit gehandelt, und das bringt zu Fall. Und darin sehen wir eine schöne Illustration zu 1. Korinther 10. Vers 13. Nein, Vers 12 meine ich. Wer liest Vers 12?
Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle.
Ja, also diese falsche Selbstsicherheit, das war Israel zweimal zum Fallstrick geworden. Und eben Unabhängigkeit Gott gegenüber. Dort sehen wir also gewissermaßen eine Wurzel von Versagen in der Nachfolge. Übrigens, wie gesagt, der Fluch über die Gibeoniter ist eigentlich ihnen zum Segen geworden. Fällt jemand ein paralleler Fall, wo ein Fluch zum Segen wird? Ah, Biliam, ja. Nein, ist schon interessant. Ich meine, der sollte fluchen, aber musste segnen. No, aber meine Frage wäre mehr, wo Fluch zum Segen geworden ist. Ganz etwas Ähnliches wie bei den Gibeonitern. Wie? Ja, genau, und dadurch ist uns der Segen geworden, genau, sehr schön. Und dann der Stamm Levi, der wurde doch von Jakob, noch gerade bevor er gestorben war, wurde er verflucht. Man sich so vorstellen, dieser steinalte Jakob versammelt nochmals seine 12 Söhne und sagt, ich möchte jetzt euch sagen, was in der Zukunft euch begegnen wird. Und dann hat jeder lange Ohren gemacht, aber die einen werden zusammengezuckt haben und die anderen, denen wird ein dankbares Lächeln über ihr Gesicht gehuscht haben. Denn so verschieden sind diese Ankündigungen über die Söhne. Er beginnt in Vers 3, Ruben, 1. Mose 49, Vers 3, Ruben, mein Erstgeborener bist du. Ah, das war ein Lob, nicht wahr? Und dann plötzlich sagte er, du sollst keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Du hast es entweiht. Da ist er zusammengezuckt. Dann Vers 5, Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat ihrer Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Zerstreuung in Israel. Und das ist auch so gekommen. Der Stamm Levi hat kein Stammesgebiet bekommen. Ja, aber das ist nicht fest gewesen, das ist auch verschoben worden. Insofern ist eine Zerstreuung bei ihnen gekommen. Und bei Levi ist es noch ausgeprägter. Aber die haben dann ihre festen Städte ganz zerstreut in Israel bekommen. Aber gerade weil ihr Erbteil ist der Herr, soll der Herr sein, und ihnen gehörte der Tempeldienst. Und die anderen Stämme sollten sie unterstützen mit Nahrung, sodass sie den Tempeldienst tun könnten. Also so ist dieses Zerstreuen in Israel ist von Gott umgewandelt worden in Segen. Ja, genau. Ja gut, sie haben ganz klare moralische Maßstäbe gehabt, was ihre Schwester anbetrifft, aber sie haben unmoralisch gehandelt gegenüber den Hethitern. Das hätten sie nicht, es war reine Rache, es war reine Wut. Und ich meine, das gibt es ja auch unter Christen, dass man für Dinge, wo Unrecht geschieht, dermaßen rasend und wütend wird, aber dann und dann mit ungeistlichen Mitteln zurückschlägt. Das ist genau das Gleiche. Aber die haben ganz klar erkannt, das war Unzucht, Hurerei, aber dann haben sie auf ungeistliche Art haben sie zugeschlagen. Und darum sagt Jakob, mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber der Fluch Jakobs ist in Erfüllung gegangen, aber so, dass Gott ihn in Segen umgewandelt hat. Ja, genau, 1. Petrus 3 sagt es, ihr seid berufen, das ist es, zu segnen, ihr seid auch berufen, Segen zu ererben. Genau, also wir haben keinen Auftrag, andere Menschen zu verfluchen. Aber Jakob, er musste es, klar. Gut, jetzt ist noch besonders bemerkenswert in Kapitel 9, was da steht in Vers 27. Liest du, Bruno, nochmals?
Und Josua machte sich an jenem Tage zur Holzhauung und Wasserschöpfung für die Gemeinde und
Jawohl, also der Ausdruck ist interessant an dem Ort, den er erwählen würde. Der kommt ja im 5. Buch Mose wie oft vor? Dieser auserwählte Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wollte. 21 Mal, das kann man sich ruhig merken. Das ist der typische Ausdruck im 5. Buch Mose. 3 mal 7. Gott erwählt diesen Ort, aber nennt ihn im 5. Buch Mose nie mit Namen. Und hier wird das wieder aufgegriffen, ist ein ganz klarer Rückgriff auf das 5. Buch Mose. Also, die Gibeoniter sollten dem Altar des Herrn dienen. Wir haben gelesen, dem Haus Gottes. Vers 21, Schöpfer, Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes, für das Tempelhaus und hier auch für den Altar. Übrigens, wieso braucht es eigentlich Wasserschöpfer?
Das viele Blut müsste weggewaschen werden.
Ja, genau. Und dann wird es vermischt, Wasser und Blut, was uns auch wieder deutlich auf Golgatha hinweist, nicht wahr, wo Wasser und Blut aus der Seite des Herrn gekommen ist. Aber dann heißt es, bis auf diesen Tag. Welcher Tag ist denn der gemeint? Ja, natürlich. Es ist manchmal erstaunlich, dass Leute denken, wenn es heißt bis auf diesen Tag, dann heißt es bis heute, wo wir das lesen. Natürlich nicht. Bis auf diesen Tag, das ist die Zeit der Verfassung des Buches Josua. Das kommt übrigens im Buch Josua immer und immer wieder vor, dieser Ausdruck. Und hilft, ist ein Hinweis, wie man das Buch Josua etwa zeitlich ansetzen kann. Also ein großer Teil stammt von Josua selbst, aber er hat sicher nicht die Endredaktion gemacht vom Buch Josua. Denn er stirbt ja auch im Buch Josua, wird begraben. Aber wenn man all diese Stellen zusammennimmt, dann sieht man, es ist irgendwann nach dem Tod Josuas endgültig abgefasst worden, das Buch Josua, aber noch vor Saul, noch bevor das Königtum aufkommt. Denn das Königtum wird noch nicht erwähnt, Jerusalem als Hauptstadt wird noch nicht erwähnt. Auch hier wird nichts von Jerusalem gesagt, an dem Ort, den er erwählen würde. Einfach wie im 5. Buch Mose, immer noch unbekannt. Also das macht deutlich, dass es jedenfalls noch vor der Zeit von Saul, David und Salomo geschrieben worden ist.
Waren die Gibeoniter dann auch noch Tempeldiener?
Später.
Tempel Salomos zum Beispiel?
Ja, das musste ja beibehalten werden auf immer. Sie werden natürlich nicht oft noch in der Bibel erwähnt, aber zum Beispiel in 2 Samuel 21 werden sie zur Zeit von Saul wieder erwähnt, weil Saul ja Gibeoniter getötet hatte. Und deswegen kam eine Plage über Israel, weil sie den Bund mit den Gibeonitern gebrochen hatten. Nach Jahrhunderten! Das ist schon interessant, das so zu sehen. Gerade 2 Samuel 21 zeigt, dass solche Dinge sind bei Gott nicht nach einigen Jahrhunderten verjährt. Diese Ansicht haben die Menschen oft. Die denken, ja, wenn vor 50 Jahren Gold gestohlen worden ist, dann ist das, komm, das können wir jetzt vergessen, das ist Gras darüber. Oder die Amerikaner meinen, wenn sie vor noch längerer Zeit den Indianern das Land gestohlen haben, dann ist das, das ist schon zu lange. Da muss man nicht diskutieren. Diskutieren muss man, wenn es geht um besetzte Gebiete in Israel. Ja? Da muss man diskutieren. Aber altes Zeugs, das muss man nicht mehr aufwärmen. Aber das zeigt uns, nach Jahrhunderte später sagt Gott, dass diese Plage gekommen ist wegen Saul, weil er den Bund gegen die Gibeoniter gebrochen hatte. Sind dazu noch welche Fragen?
Man geht
Das wird ja auch im Neuen Testament klar bezeugt. Wobei natürlich auch gewarnt wird im Neuen Testament vor dem Schwören überhaupt. Das ist klar. Wobei nicht das Schwören vor Gericht, damit, das ist nicht gemeint, sondern wenn Jakobus sagt, schwört überhaupt nicht, und auch der Herr Jesus in der Bergpredigt, dann meint er quasi das Bekräftigen des Wortes im Alltag. Aber der Herr Jesus selber, als er vor Kaiaphas stand und der Hohepriester ihn unter Schwur gestellt hat, hat dann ausgesagt. Aufgrund des Schwures, also hat diesen Schwur anerkannt. Darum, wer vor Gericht wegen einer ganz außergewöhnlichen Sache einen Schwur ablegen muss, der braucht deswegen nicht Gewissensbisse zu haben, weil das Neue Testament nicht diese speziellen Situationen meint, sondern das quasi im Alltag gedankenlos mit Schwur bestätigen. Und es kommt ja oft so heraus, dass die Leute, die am meisten schwören, das sind die größten Lügner. Weil ihr Wort so wenig Wert hat, dass sie, wenn es dann einmal doch etwas Wert haben soll, dann müssen sie es noch mit einem Schwur bestätigen.
Kannst du uns noch ein paar Worte sagen zu dem Schwur zwischen Saul und Jonathan? Saul schwur ja gegen den der von Honig genommen hatte, dass der getötet werden sollte. Und selbst wenn es sein Sohn wäre, und als sich herausstellte, dass es Sohn Jonathan gewesen war, brach ja Saul diesen Schwur. Respektive, er wurde durch das Volk entlastet.
Ja, gut. Es ist natürlich noch etwas anderes, wenn ein Fluch ausgesprochen wird, der vor Gott nicht recht ist. Ich habe das gerade in der Seelsorge kürzlich erlebt, wo eine Frau aus einer Gemeinde weggegangen ist, die wirklich zur totalen Sekte entartet war. Und dann hat man sie schwer belastet, als sie weggegangen ist. Gott wird dich strafen dafür. Und Jahre nachher hatte die seelisch einen Schaden davon und litt unter dieser Angst. Und ich habe dann hingewiesen auf einen Vers in Sprüche 26, Vers 2. Bruno, liest du? Wunderbar, muss gar keine Angst haben vor unverdienten Flüchen. Das ist so wie ein Vogel, der davon fliegt, oder? Man braucht nicht viel Bewegung und schon ist er weg. Er trifft nicht ein, so einfach ist das. Also das bei Saul war natürlich ein unsinniger Fluch und Gott hat Jonathan bewahrt. Genau. Noch etwas? Es lohnt sich nicht, mit Kapitel 10 anzufangen. Das sparen wir uns für nächstes Mal.
Ja?
Ja. Jawohl. Das hast du in Matthäus noch einmal, in Kapitel 27, Vers 8. Es geht da um diesen Acker, der gekauft wurde mit dem Geld von Judas. 27, 8. Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. Nochmals. Das bezieht sich wieder aus der Perspektive von Matthäus, der das Evangelium abgefasst hat. Und das zeigt mindestens sehr, sehr neblig natürlich, dass seit den Ereignissen des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus bis zur Abfassung des Matthäusevangeliums eine gewisse Zeit verflossen war. Also das Matthäusevangelium sicher nicht gerade unmittelbar an Passion und Auferstehung abgefasst worden war, sondern doch einige Zeit später, sodass er sagt, eben, dass dieses Argument wird heute noch unter den Juden dauernd herumgegeben. Da heute noch so.
Also heute ist es nachdenkbar, heute? Also
nein, heute meint wirklich vom Apostel Matthäus aus gesehen, als er das Evangelium abgefasst hatte. Dieser Ausdruck bis auf den heutigen Tag, das kommt in verschiedenen Bibelbüchern immer wieder vor und ist ein wichtiges Indiz, um das Buch datieren zu können. Denn es gibt so gewissermaßen den Terminus a quo, den letztmöglichen Datierungspunkt an. Aber bei Matthäus zum Beispiel kann man jetzt nicht genau sagen, wann er geschrieben hat. Im Lukas-Evangelium kann man es ziemlich genau. Aus verschiedenen internen Gründen kann man Lukas-Evangelium auf etwa 62 nach Christus datieren. Bei Matthäus schwankt man in der bibeltreuen Einleitung zwischen 40 bis 63. Also. Ja gut, ich meine, Matthäus sagt, bis heute, wo ich das Evangelium schreibe, ist es immer noch so. Aber das spricht natürlich nicht ab, dass gleiche Argumente 2000 Jahre später immer noch kursieren. Aber das ist nicht das, was er damit jetzt sagen will. Sondern will sagen, jetzt, wo ich das schreibe, ist das immer noch so üblich unter den Juden, das Argument. Ja, noch etwas? Gut, es ist ein prophetischer Text, der geht bis in die Endzeit. Und das kann also noch ein endzeitlicher Herrscher über Ägypten bezeichnen.
Also hier aus dem fortlaufenden Text kommt dann kein König, wo sich die Stelle hier erfüllt, durch die sich diese Stelle erfüllt.
Nein. Also das könnte man bis in die Endzeit verstehen, denn diese Prophetie geht speziell bis in die Endzeit. Und die Wiederkunft Christi. Gut, wer hat noch ein Lied?